Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 322.
Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Dans les pays en voie de développement, c'est quoi vraiment?
Entwicklungsländer.
Ouais, c'est ça.
Eine Schulstunde am zweisprachig unterrichteten Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Bergisch-Gladbach. Eine siebte Klasse unterhält sich an diesem Tag auf Französisch über ein Problem im Erdkundeunterricht. Dabei spricht die Lehrerin Elke Littmann mit ihren Schülern Französisch. Wenn sie überprüfen möchte, ob sie in der fremden Sprache auch wirklich verstanden wird, fragt sie ab und zu nach der passenden deutschen Übersetzung. Manchmal fällt Elke Littmann das Unterrichten in zwei Sprachen nicht leicht, denn für den einen Teil ihrer Schüler ist Französisch eine Fremdsprache, für den anderen Teil ist es die Muttersprache, also die Sprache, die man von Geburt an lernt. Die deutschen Schüler fühlen sich oft im Nachteil gegenüber den französischen Schülern, denn sie sprechen naturgemäß viel besser Französisch als sie. Damit es nicht zu Problemen kommt, muss Elke Littmann vor allem die deutschen Schüler aus ihrer Klasse immer wieder für die französische Sprache begeistern.
Ich mache sie zum Beispiel zu meinen Assistenten. Ja, sie dürfen mir helfen, sie dürfen als Erste lesen, sie dürfen ein Bild erklären und sie fördern in der Klasse die Tatsache, dass sehr gutes Französisch gesprochen wird. Ja, also wenn sie als Erste lesen, können die anderen immer noch einmal nach der Kassette oder nach meinem Lesen das Lesen der französischsprachigen Klassenkameraden hören. Und dadurch glaube ich, dass die Kinder dadurch eine sehr gute Aussprache erhalten.
Elke Littmann hat als Lehrerin an einem zweisprachigen Gymnasium die Erfahrung gemacht, dass die Kinder in ihrer Klasse, deren Muttersprache Französisch ist, nicht unbedingt immer bessere Noten in Französischarbeiten haben als ihre deutschen Mitschüler, die Französisch erst als Fremdsprache erlernen mussten.
Die französischen Kinder sind dann auch manchmal ein bisschen leichtsinnig und denken, ach, das kann ich ja nicht, und verstehen Sie? Und Einsatzübungen, da haben sie das im Ohr, wie es heißen müsste, aber sie überlegen dann nicht immer so konsequent wie die Deutschen. Und darum haben viele von ihnen meistens befriedigend. Und dann machen sie eine Grimasse und sind traurig und beklagen sich. Und da muss ich also oft erklären und begütigen.
Neben dem zweisprachigen Unterricht gibt es noch andere Formen von zweisprachigem Lernen. Wenn die Elternteile unterschiedliche Muttersprachen sprechen und ihre Kinder in beiden Sprachen erziehen, ist das die natürlichste Form, um zwei Sprachen gleichermaßen gut sprechen zu lernen. Wenn der Vater also zum Beispiel Deutscher ist und die Mutter Französin, spricht der Vater mit seinen Kindern nur Deutsch, die Mutter hingegen Französisch. Isabelle Duclos ist mit einem Deutschen verheiratet. Ihre beiden Kinder werden in beiden Sprachen erzogen.
Also ich habe zwei Töchter und mit denen spreche ich natürlich Französisch zu Hause, weil das einfach spontaner kommt. Und mit dem Vater sprechen sie Deutsch und wir haben beide versucht, ihnen einen festen Rahmen zu geben. Und das merkt man bei der Kleinen, das ist bei ihnen ganz fest gelegt. Und die trennen das wirklich nach Vater und Mutter irgendwie.
Das erfordert nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Kindern viel Geduld und Fleiß. Nicht immer gelingt der Versuch, Kinder in zwei Sprachen zu erziehen. Die Eltern von Sonja und Thorsten Halling wollten mit ihren Kindern anfangs in beiden Sprachen sprechen. Die Mutter auf Englisch, der Vater auf Deutsch. Aber Sonja und Thorsten weigerten sich.
Ich bereue das eigentlich auch ein bisschen, weil es wäre wirklich was Schönes gewesen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, Englisch zu sprechen. Wenn ich das durchgezogen hätte, dann würde ich die Sprache jetzt bestimmt auch viel besser beherrschen. Aber ich glaube, jetzt ist es zu spät. Also jetzt bin ich schon so festgefahren auf der Schiene, Deutsch zu sprechen hier in der Familie. Da könnte ich mich nicht mehr umstellen, noch mal auf Englisch. Ich weiß nicht, wie meine Einstellung damals dazu war, ob ich mich da wirklich gegen gesträubt hätte und ob mir das wirklich schwer gefallen hätte, mich so umzustellen, oder ob ich das ganz einfach gemacht hätte. Ich glaube, das kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr beurteilen.
Thorsten ist unterdessen 18 Jahre alt und kann sich nicht mehr genau daran erinnern, ob er sich als kleinerer Junge dagegen gesträubt hat, Englisch zu sprechen.
Nicht nur im Fall von Thorsten Halling, auch allgemein ist es bei der zweisprachigen Erziehung häufig ein Problem, dass das Kind in der einen Sprache nur mit einem Elternteil spricht. Alle anderen Gespräche werden in der anderen Sprache geführt, in dessen Land die Familie lebt. Häufig ist es dann nicht einfach, die andere Sprache nicht zu vernachlässigen. Stefan Timmermans hat an der Universität Bonn Französisch und Geschichte studiert. Vor ein paar Jahren besuchte er Seminare in Paris und wohnte bei einer Familie, die ihre Kinder zweisprachig erzog. Vor seinem Aufenthalt in Paris dachte Stefan Timmermans, dass alle zweisprachig erzogenen Kinder beide Sprachen immer gleich gut sprechen könnten. Er war sogar ein wenig neidisch auf diese für ihn verpasste Chance. Denn als einsprachig erzogener Sohn musste sich Stefan Timmermans seine sehr guten Französischkenntnisse durch viel harte Arbeit selbst erwerben.
Das war eigentlich ganz interessant, das mitzuerleben, wie die Kinder halt, die eine deutsche Mutter hatten und einen französischen Vater, in dem französischen Umfeld natürlich schon zunächst einmal Französisch gesprochen haben, aber mit der Mutter eben dann zusammen Deutsch gesprochen haben. Und ich hatte eigentlich vorher gedacht, dass sie wirklich beide Sprachen dann perfekt sprechen müssten. Aber es war dann wohl doch so, dass die einfach das französische Umfeld dann so viel Gewicht da eingenommen hat, dass sie doch nur gebrochen Deutsch sprechen konnten.
Trotz einiger Schwierigkeiten, die das Aufwachsen in zwei Sprachen mit sich bringen kann, die Vorteile überwiegen wohl doch. Selbst Kinder, die erst später anfangen, in der Schule eine zweite Sprache hinzuzunehmen, sie dann aber intensiv sprechen, wie auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Bergisch Gladbach, sehen in ihrer Zweisprachigkeit eine große Chance. Elke Littmann meint sogar, dass ein intensives Lernen in einer zweiten Sprache den Schülern auch über viele Probleme hinweghelfen kann.
Und die Schüler kommen besser über ihre pubertären Schwierigkeiten, weil es ihnen Freude macht, weil es sie motiviert, mit 12 oder 13 dann eine Fremdsprache zu beginnen, die ihnen babyleicht, sagen manchmal meine Schüler, erscheint oder wie ein Spaziergang manchmal für sie ist.
Noch sind in Deutschland Schulen, die zweisprachig unterrichten, eher selten. Die Angebote mehren sich zwar, aber in kleineren Städten ist es immer noch schwierig, eine zweisprachig unterrichtete Schule zu finden. Auch gibt es noch nicht viele Lehrer, die eine zweisprachige Ausbildung haben. Denn in den meisten deutschen Universitäten wird selbst in den Fachbereichen der Fremdsprachen größtenteils nur Deutsch gesprochen. Die Sprachkenntnisse müssen sich die Studenten meistens selbst erwerben, indem sie für eine Zeit ins Ausland gehen. Diese Erfahrungen reichen aber in der Regel noch nicht dafür aus, später in zwei Sprachen problemlos unterrichten zu können.
Soweit diese Ausgabe von Deutsche im Alltag, Alltagsdeutsch. Die Autorin der Sendung war Antje Allroggen, Redaktion Daniela Wiesler, Aufnahmeleitung Gisela Schröder, Ton und Technik Claudia Coleman und aus dem Studio verabschieden sich Bettina Schulmann und Franz Lake.
SWR 2 Wissen.
Liebesökonomie und Schicksalsgemeinschaft. Die Entdeckung der Familienbande als Krisenrezept. Eine Sendung von Robert Kurz.
Die Krise des Sozialen betrifft auch das Verhältnis von Gesunden und Kranken, von physisch Starken und physisch Schwachen. Das Zentrum der modernen warenproduzierenden Gesellschaft ist die Ökonomie, die Verwertung von Kapital. Alle Institutionen, Beziehungen und Verhältnisse sind auf diesen Kern ausgerichtet und davon abhängig. An die Stelle des agrarischen Haushalts mit Eigenproduktion ist auch in den Familien das Geldeinkommen aus der ökonomischen Verwertungsmaschine getreten. Die Gesellschaftstheoretikerin und Autorin Roswitha Scholz aus Nürnberg macht darauf aufmerksam, worin der Unterschied besteht und wer in der modernen Geschichte für das Problem zuständig gemacht wurde.
Im Zuge der kapitalistischen Entwicklung hat sich ein Bereich der Öffentlichkeit herausgebildet, also sprich Wissenschaft, Politik, Erwerbssphäre, Militär und so weiter einerseits. Auf der anderen Seite dann eben auch ein privater Bereich, der also nun vor allen Dingen die Familie umfasst. Und da ist es nun so, dass sich im Laufe der Entwicklung es sich eben so darstellt, dass der Mann für diesen öffentlichen Bereich zuständig ist und die Frau für den familiären Bereich. Heute geht man davon aus, dass Frauen doppelt vergesellschaftet sind, um mit einem Terminus von Regina Becker-Schmidt zu sprechen. Das heißt, sie sind nicht mehr allein für die Familie zuständig, sondern eben für Beruf und Familie gleichzeitig. Und nun ist es so, dass natürlich Frauen schon immer für Familie und Beruf gleichzeitig zuständig waren, in dem Sinne, dass zum Beispiel Unterschichtsfrauen ja noch nie allein im Haushalt tätig sein konnten. Sie waren schon immer dazu gezwungen, auch verdienen zu gehen, weil eben das Auskommen des Mannes nicht reichte.
Die Kleinfamilie, selber schon ein Produkt der vom Markt bestimmten Lebensweise, begann sich aufzulösen. Die zunehmende Individualisierung erwies sich als allgemeine Entsolidarisierung selbst im Intimbereich. An die Stelle der familiären Zwangsgemeinschaft trat keine neue freiwillige Bindung, sondern eine zunehmende Bindungslosigkeit. Die Ehe ohne Trauschein ging in die serielle Monogamie von häufig wechselnden Partnerschaften über. Was früher nur den Filmstars vorbehalten geblieben war, wurde zum Normalzustand. Die Ein-Mensch-Familie der berühmten Singles markiert ein nicht mehr überbietbares Endstadium.
Seit Ende der 90er Jahre wird nun die Individualisierung überlagert von der Krise der Arbeitsmärkte und des Sozialstaats. Karl-Heinz Wurst, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt in der Mittelstadt Fürth.
Im Moment kommt die stationäre Altenpflege und Krankenpflege in den Geruch. Wir brauchen das nicht mehr, die ist zu teuer, die ist nicht finanzierbar. Die Frage ist denn, was ist denn die Alternative?
Für die große Mehrheit der wachsenden Altersbevölkerung will man das Problem irgendwie an die Familien zurückdelegieren. Dabei bleibt der Prozess der Individualisierung, der sich in Jahrzehnten vollzogen hat, völlig unberücksichtigt. Dazu meint Karl-Heinz Wurst:
Die Frage ist, ob es diese Familien überhaupt noch gibt. Wenn man überlegt, wie viele alleinerziehende Menschen es gibt, wenn ich an meine Tochter denke, 50% ihrer Mitschülerinnen in der zweiten Klasse leben in unvollständigen Familien. Und wenn man überlegt, dass da, wo es noch eine Familie gibt, hinter jedem Ehepaar 4 alte Menschen stehen, die dann gepflegt werden, muss man sich überlegen, ob es überhaupt möglich ist, objektiv möglich ist, dass diese Familien die Pflege der alten Menschen übernehmen. Eine Veränderung nach dem neuen Bayerischen Kindergartengesetz ist die, dass die Eltern Zeiten buchen müssen und entsprechend diesen Zeiten auch bezahlen müssen, was dazu führt, dass einkommensschwache Gruppen wenig Zeiten im Kindergarten oder auch im Kinderhort buchen, weil sie sich einfach die paar Stunden mehr nicht leisten können. Konsequenz ist, wer sich's leisten kann, bucht viele Zeiten und die Kinder bekommen viel von den Fördermöglichkeiten der Kindereinrichtung mit. Wer sich's nicht leisten kann, wird sehr wenig Zeit buchen und die Kinder können dann auch bestimmte Defizite, die es zu Hause gibt, über die Kindereinrichtung nicht ausgleichen.
Die radikale Ökonomisierung aller Lebensbereiche erfasst aber die Kinder- und Altenpflege nicht nur äußerlich, indem sie die Form eines Geldpreises für die Betroffenen annimmt. Auch in ihrer inneren Vorgehensweise beginnt sie, die Logik der Zeitverausgabung und persönlichen Zuwendung durch die gnadenlose betriebswirtschaftliche Zeitsparlogik zu ersetzen. Die profitorientierten Privatbetreiber machen es vor. Die öffentlichen und von Wohlfahrtsverbänden getragenen Einrichtungen müssen nachziehen.
Neue Frauen braucht das Land, die Geld verdienen, außerdem allein erziehen, auch noch nebenbei die Alten pflegen, und zwar nicht nur die eigenen. Frauen, die alles an menschlicher Größe übertreffen, was die Welt je gesehen hat. Was dabei aus der weiblichen, doppelten Vergesellschaftung wird, zeigt Roswitha Scholz mit Blick auf die Verhältnisse in Asien, Afrika und Lateinamerika.
Welche Entwicklung diese doppelte Vergesellschaftung der Frauen nimmt, kann man besonders gut beobachten, wenn man sich so die Verhältnisse in sogenannten Drittweltländern anguckt. Da ist es so, dass in den Favelas, in den Slums etwa, Frauen für den sozialen Zusammenhang und überhaupt für die soziale Reproduktion zunehmend zuständig sind und sie in der Hinsicht gewissermaßen das Zepter in der Hand haben und das auch managen über Nachbarinnen, weibliche Verwandte und so weiter, gerade auch was die Kindererziehung angeht, und dass Männer dass sich da Demoralisierungstendenzen feststellen lassen, eben weil Männer ja gleichzeitig, und das muss man berücksichtigen, zunehmend selbst arbeitslos werden. Und ich denke, dass es heutzutage Tendenzen gibt, die Verantwortung auf die Frauen abzuschieben und dass die Frauen auch in der neuen Idealisierung nicht nur der Mutterschaft wie früher, sondern eben gerade in ihrem Doppeltsein nun es rausreißen sollen und Krisenverwalterinnen werden sollen. Mit sozialer Emanzipation hat dies meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun.
Der Kapitalismus kann in der sozialen Krise nicht mehr verleugnen, dass er eine strukturell männliche Veranstaltung ist.
Und ausgerechnet in dieser Situation sollen die Frauen das, was viele von ihnen als einen, wenn auch schlecht bezahlten Beruf ausgeübt haben, nunmehr aus weiblichem Altruismus verstärkt und unentgeltlich weitertragen, ohne dass sie aus dem Zwang zum Geldverdienen entlassen werden. Die Betreuung von kleinen Kindern und pflegebedürftigen Alten, die aus der ökonomischen Verwertungslogik herausfallen, kann so nicht mehr abgeschoben werden. Nicht die tatsächlich biologisch unausweichliche Existenz von Kindheit und Alter ist in Frage zu stellen, sondern die Zumutung des ökonomischen Imperativs.
In Alpennähe anfangs noch Regen, Tiefstwerte um 5 Grad. Die weiteren Aussichten bis Samstag: überwiegend freundlich und trocken, besonders am Donnerstag und Freitag viel Sonne. Höchstwerte morgen um 13, sonst 17 bis 22 Grad. Es ist 5 Minuten nach 10.
Bayern 2 Radio. Notizbuch.
Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, Helfer in Deutschland, die zum Beispiel 90-jährige Seniorinnen zum Einkaufen begleiten oder eine Bürgerstiftung gründen oder bei der Bergwacht Leben retten. Um dieses Engagement geht's in der ersten Stunde Notizbuch. Am Mikrofon ist Tanja Zieger. Woran misst sich die Qualität einer modernen Gesellschaft? Na, unter anderem daran, wie stark die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, sich am öffentlichen Leben zu beteiligen, freiwillig und ohne Lohn, und sich so die bürgerliche Gesellschaft in eine Bürgergesellschaft verwandelt. In den letzten Jahren wurden knapp 150 Bürgerstiftungen gegründet, die jährlich 5,2 Millionen Euro investieren in kulturelle, soziale oder wissenschaftliche Projekte. Da stecken 200.000 ehrenamtliche Stunden dahinter. Nikolaus Turner ist ehrenamtlich im Stiftungsrat der Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck und er leitet den Arbeitskreis Bürgerstiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich habe in einem Zeitungsartikel ein Profil des typischen Bürgerstifters gelesen. Das hieß ungefähr, das ist in der Regel der Akademiker im letzten Drittel seiner Karriere. Er gehört zur lokalen Leistungselite. Er ist nicht in der Politik engagiert, aber meistens religiös. Er hat einen starken Heimatbezug. Deckt sich diese Charakteristik mit Ihren Erfahrungen? Ist es der typische Bürgerstifter?
Das ist der typische Bürgerstifter, der im Moment aktiv ist. Es ist natürlich nicht der, der sein Testament zugunsten einer Bürgerstiftung macht, sondern es ist der, der jetzt etwas auf den Weg bringt, damit später andere sich anschließen können. Und die anderen werden eher Personen sein, die am Ende ihres Lebens nach einem erfolgreichen, hoffentlich glücklichen Leben sagen, ich möchte etwas für die Region, in der ich gelebt habe, hinterlassen. Und die werden dann in der Regel eben nicht mit Kindern und eher einsam oder alleine sein. Gewesen sein.
Aber was diese verschiedenen Typen eint, ist die Motivation, etwas fürs Gemeinwohl zu tun, oder?
Ja. Und die Attraktivität der Bürgerstiftung ist dieses aktiv werden können vor der eigenen Haustür, nicht im Kongo oder in Amerika oder sonst wo außerhalb, sondern vor der Tür, dort, wo man sieht, was passiert. Derjenige, der Umweltschutz fördern möchte, kann sich an die Bürgerstiftung wenden und entweder es gibt schon ein Projekt oder er kann es anstoßen. Genauso wie derjenige, der lieber Kultur oder Soziales fördern möchte. Alle diese Zwecke können unter dem Dach einer Bürgerstiftung verwirklicht werden. Und idealerweise mit Anwachsen des Kapitals dann eben auch wirklich gleichberechtigt in Aktion gesetzt werden.
Aber besteht da nicht die Gefahr, zumindest am Anfang, wenn das Kapital noch nicht so groß ist, dass man nur tröpfchenweise investieren kann in die verschiedenen Bereiche, um allen Stiftern gerecht zu werden?
Ja, theoretisch ist das richtig, deshalb die Ehrenamtlichen, die Zeitspender, weil sie viele Projekte ja auch mit, indem sie die Ärmel aufkrempeln, ermöglichen können und nicht immer ist Geld notwendig.
Das Kapital unterliegt nicht der Erbschaftssteuer und bei gemeinnützigen Stiftungen, das sind ja auch die meisten, die sind von der Ertragssteuer befreit. Trotzdem gibt der Bundesverband der deutschen Stiftungen ein Gütesiegel her.
Ja, da der Begriff nicht geschützt ist, kann jeder theoretisch eine Bürgerstiftung gründen. Und da versuchen wir uns ein bisschen von abzusetzen, indem wir eben sagen, eine Gütesiegelstiftung ist eine Stiftung von Bürgern für Bürger. Sie ist unabhängig, sie ist selbstständig, sie ist gemeinnützig, solche Dinge. Und die meisten orientieren sich bereits daran.
Es gibt immer mehr Bürgerstiftungen in Deutschland, die sich ganz unterschiedlich engagieren. Man kann sich im Bereich Natur und Umwelt engagieren, wie in Fürstenfeldbruck, Jugend, Bildung, Wissenschaft etc. Herr Turner, würden Sie sagen, dass die Stiftungen die Lücken schließen können, die der Staat da offen lässt?
Wenn wir weit in die Zukunft gucken, dann ist da vielleicht am Horizont eine Chance. Im Moment würde ich sagen, sie können dazu beitragen. Man muss das im Zusammenspiel mit den vielen anderen Einrichtungen, die wir haben, sehen. Eine Bürgerinitiative kann man einrichten und unterstützen, wenn man ein konkretes Projekt hat, wo absehbar ist, wann es erledigt ist. Also ich möchte eine Spielstraße umsetzen. Wenn die Spielstraße gebaut ist, dann kann ich mich wieder auflösen. Eine Bürgerstiftung sammelt ja Kapital, um auch für zukünftige Generationen dieses Kapital zu erhalten. Eine Stiftung und auch eine Bürgerstiftung darf immer nur die Zinsen, die Erträge aus diesem Kapital für Projekte ausgeben. Und das heißt, wir hinterlassen, wenn wir einer Bürgerstiftung Zuwendungen, Zustiftungen zukommen lassen, eben auch für die künftigen Generationen etwas, auf dem sie aufbauen können und mit dem sie dann auch arbeiten können.
Nikolaus Turner war das vom Bundesverband Deutscher Stiftungen über Bürgerstiftungen. 10.22 Uhr ist es geworden hier im Notizbuch.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Friedbert Meurer noch einmal einen schönen guten Morgen. 7.51 Uhr. Heute vor 50 Jahren entschied der Bundesgerichtshof, dass Lehrer sich einerseits zwar zurückhalten sollen, aber in Einzelfällen immer noch Schüler prügeln dürfen. Sandra Pfister blickt auf nicht so schöne alte Zeiten zurück.
Der Lehrer packte einmal am Handgelenk, man musste die Hand ausstrecken. Schon wohlweislich, denn wenn man die Hand geballt hätte, hätte es ja noch viel weh getan. Nicht? Man musste die Hand ausstrecken und dann haute er einem auf die Handfläche. Und je weiter es zu den Fingerspitzen ging, umso weher tat es.
Ein Lehrer schlägt Schüler. Bis weit in die 50er Jahre ist das im Westen Deutschlands nichts Besonderes. Im Osten Deutschlands, in der DDR, war die Prügelstrafe in den 50er Jahren bereits abgeschafft, zumindest auf dem Papier. Nicht so in der Bundesrepublik.
Es gab welche, die als wichtigsten Akt am frühen Morgen das Pult öffneten und dann ihren Stock dorthin legten. Es gab andere, die das nie getan haben, aber die den Stock dahin legten, waren nicht die Prügellehrer, sondern das war für sie ein deutliches Signal, Disziplin zu beachten, während andere dann auch hingingen und über die Bank legten und dann ja 5, 6, 8 Mal da hinten drauf und in Extremfällen so ja rechts und links 2, 3 Mal in die Hand schlugen.
Aber erstmals wird ein Volksschullehrer für das Prügeln eines Schülers vor einem Landgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. 1954 ist das. Der Bundesgerichtshof bestätigt dieses Urteil. Ungewöhnlich, denn bislang hatten die Gerichte in der Bundesrepublik Lehrern stets ein Gewohnheitsrecht auf körperliche Züchtigung zugebilligt. Reinhold Horz, ehemaliger Schulleiter an der Volksschule Köln-Bickendorf, beginnt dort Anfang der 50er Jahre seine Lehrerlaufbahn. Erst- und Zweitklässler zu züchtigen ist zwar verboten, das gilt aber nicht für ältere Schüler. Hier herrscht auch in Köln der Zeitgeist. In Fällen ostentativer Frechheit, erinnert sich Reinhold Hortz, seien Körperstrafen in gewissen Grenzen zulässig. Das sei in den 50er Jahren die dominierende Meinung gewesen. Wer nicht hören will, muss eben fühlen. Zu dieser Maxime kehrt der Bundesgerichtshof im Jahr 1957 noch einmal zurück. In einem zweiten Urteil stellt er einerseits das Gewohnheitsrecht der Lehrer auf körperliche Züchtigung wieder her. Er verlangt aber, dass die Züchtigung nur noch in Ausnahmefällen angewandt werden soll. Elke Kleinau, Professorin für Pädagogik an der Uni Köln, bewertet das zweite Urteil von 1957.
Das bestätigt, denke ich, nochmal so die restaurativen Tendenzen in der Bundesrepublik nach 1945 und legitimiert etwas, was gewohnheitsrechtlich sowieso praktiziert wird. Die Würde des Kindes oder so, dass einen dadurch auch Gefühle des Kindes verletzt werden durch Prügel, das ist, glaube ich, was in den 50er Jahren nur ganz wenige so empfunden haben.
Das endgültige Ende der Züchtigung vollzieht sich leise und langsam. Der Philologenverband, die Vereinigung der Gymnasiallehrer, meldet Ende der 60er Jahre, die Züchtigung komme in der Schule praktisch nicht mehr vor, was die bundesweit erscheinende Schülerzeitung Underground bestätigt. Die linke Schülerbewegung und die Schulreformer halten die körperliche Strafe in der Schule nicht mehr für ein Problem. Rechtlich verbieten die meisten Bundesländer aber erst Ende der 60er Jahre körperliche Züchtigung in der Schule. Die meisten Länder erlassen entsprechende Gesetze zwischen 1969 und 1971. Noch heute gehören Ohrfeigen und die Züchtigung mit dem Rohrstock in den meisten Ländern der Welt zum Schulalltag. Und die Staaten, die körperliche Erziehungsmaßnahmen dulden, liegen nicht nur in Afrika, Asien oder Südamerika. Auch in Frankreich ist Prügeln erlaubt. In Deutschland sind Körperstrafen seit 7 Jahren überall verboten. Auch Eltern dürfen ihre Kinder nicht mehr schlagen. Der pensionierte Lehrer Reinhold Hortz findet das richtig. Ihm selbst ist im Schuldienst nur einmal die Hand ausgerutscht. Und das tut ihm heute noch leid.
Ich erinnere mich, in meiner Vorstudienzeit als Schulhelfer, da habe ich mal einen Jungen, so ja mit dem Stock, einen auf den Hintern gegeben. Aber leider, der ist mir oft in den Sinn gekommen, dieser Junge. Ich weiß nur nicht mehr den Grund. Aber einmal, deshalb habe ich es nur behalten, weil es außergewöhnlich, ungewöhnlich war. Im Nachhinein habe ich gesagt, das durfte dir eigentlich so nicht passieren.
Sandra Pfister erinnerte an ein 50 Jahre altes Urteil des Bundesgerichtshofs zur Prügelstrafe an Schulen. 7.58 Uhr ist es, 2 Minuten vor 8 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und dazu begrüßt Sie Bettina Kleiner, Mikrofon, noch einmal guten Morgen. 7.51 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Kann man Haft und Folter in einem Unrechtsregime mit Geld wiedergutmachen? Nach einer jahrelangen Diskussion haben Bundestag und Bundesrat diese Frage im Sommer mit Ja beantwortet und den Weg für die sogenannte SED-Opferrente freigemacht. Sie ist für Menschen gedacht, die in der sowjetischen Besatzungszone oder später in der DDR länger als ein halbes Jahr hinter Gittern gesessen haben, aus politischen Gründen und heute über wenig Geld verfügen. In diesen Tagen beginnen die Bundesländer mit der Auszahlung. Einer der ersten Rentner, die dieses Geld erhalten, ist der 87-jährige Rudolf Koschek aus dem thüringischen Gera. Mein Kollege Uli Sondermann-Becker hat ihn besucht.
Eigentlich hat Rudolf Koschek so viel Glück gehabt wie nur wenige Menschen im Zweiten Weltkrieg. Von den 181 Soldaten seiner Gebirgsjägerkompanie, die im September 1939 in den Krieg zogen, erlebten gerade 12 das Kriegsende im Frühjahr 1945 und die amerikanische Gefangenschaft. Und einer von diesen wenigen war Rudolf Koschek. Sein Pech: Die Amerikaner entließen ihn schon nach wenigen Wochen aus dem Lager, ganz ordnungsgemäß mit einem amerikanischen Entlassungsschein. Und gerade dieser wurde ihm wenig später bei einer Straßenkontrolle durch sowjetische Soldaten zum Verhängnis.
Am 3. Dezember 1946 auf dem Weg nach Haus war eine Kontrolle, weil da schwarzer Markt war alles. Gell? Ich habe meine leere Butterbüchse gezeigt, das war alles. Fragt auf einmal einer, was für ein Jahrgang ich bin. Sag ich 20. Ah, gell? Wo Papier? Habe ich hinten rausgezogen, Entlassungspapiere der amerikanischen. Da war ich sofort ein Spion.
Für den 25-Jährigen begann eine monatelange Tortur. Fast jede Nacht Verhöre, Schläge, Schlafentzug, wenig zu essen.
Wenn Sie so lange in der Nacht um eins geweckt werden, beziehungsweise raus, da stehst du dann eine Stunde da und einer sitzt dir gegenüber. Haben Sie Hunger? Sag ich, ja, ich auch, sagt er. Gell? Und da packt er aus, so und aus dem Taschentuch oder irgendwas, eine Scheibe Speck, gell? Und dann fängt er an zu fressen. Haben Sie Hunger?
SS-Mann, NSDAP-Funktionär, Hitlerjugendführer, all das sollte er gewesen sein für seine Vernehmer. Zum Schluss hieß es, nennen Sie uns einen Waffen-SS-Mann und Sie können nach Hause gehen. 6 Monate später fällt ein sowjetisches Militärgericht das Urteil, 10 Jahre Zwangsarbeit wegen Spionage für die Amerikaner. Ehefrau Erika Koschek wusste die ganze Zeit nicht, wo ihr Mann war. Das erste Lebenszeichen kam erst Jahre nach der Verhaftung aus Sachsenhausen. Ausgerechnet das ehemalige Konzentrationslager hatten die sowjetischen Besatzer als Gefängnis ausgesucht. Besuchen durfte Erika Koschek ihren Mann erst, nachdem das Speziallager 1950 aufgelöst und die Häftlinge nach Torgau verlegt worden waren.
Wir konnten dann immer wieder besuchen und da bekam ich die Nachricht, ich kann ihn nicht besuchen, weil er unter Spionageverdacht stand. Die Spionageverdachte durften keine Besucher weiter bekommen. Ich habe ihn nur einmal
besucht. Das war die schlimmste Strafe.
So hangelte sich das Paar über die Zeit. Erst im Januar 1954 kam Rudolf Koschek durch eine Amnestie frei und wurde nach Gera entlassen.
46 verhaftet, keine Klamotten, wir wurden eingekleidet. Und da haben sie uns alle Mützen gegeben. Wir sahen aus wie die Verbrecher und Glatze. Sind am Leipziger Hauptbahnhof angekommen. Da standen Frauen da, die uns, sagen wir, Schnitten gegeben haben. 93 Wochen habe ich gewogen, als ich nach Hause kam.
Koschek fand Arbeit im Modedruck Gera und verhielt sich unauffällig. Über die Gefängnisjahre sprach er nie. Heute ist er 87 Jahre alt und der erste Thüringer, der seine SED-Opferrente ausgezahlt bekommt, und zwar im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit Thüringens Sozialminister Klaus C. Für viele SED-Opfer komme die Rente zu spät, das bedauert auch der Sozialminister. Die Sensibilität dafür habe man im Bundestag erst herstellen müssen und das dauerte eben.
Andererseits gab es auch immer den Vergleich zu den Opfern im NS-Regime und dieser Vergleich wurde immer benutzt, um zu sagen, also es darf auf alle Fälle nicht zu einer Besserstellung kommen. Dazu würde ich sagen, es ist nicht gut, wenn man schon mal einen Fehler gemacht hat, den zu wiederholen.
Voraussetzung für die Rente ist die strafrechtliche Rehabilitierung. Rudolf Koschek hat sich schon Anfang der 90er Jahre rehabilitieren lassen. Bei aller Freude über die Opferrente kann er sich nur schwer damit abfinden, dass die Bundesrepublik 17 Jahre für dieses Gesetz gebraucht hat. Gleich nach der Wende hat er in Gera einen Bezirksverband von Opfern des Stalinismus gegründet und musste seitdem mit ansehen, wie es um ihn herum immer einsamer wurde.
1991 hatte ich 121 Menschen und jetzt sind 38. Wo sind diese Leute, die 80 Mann, wo sind die? Und da sind alles die, wo ich zur Beerdigung hingegangen bin. Und da bin ich traurig, dass ich da jetzt als 87-Jähriger Hammel hier als Ältester, aber wo sind die anderen, die das auch verdient hätten und nicht erst nach 17 Jahren?
Die ersten SED-Opfer bekommen in diesen Tagen von den Bundesländern ihre Sonderrenten ausgezahlt. Das war ein Bericht aus Thüringen von Uli Sondermann-Becker. Es wird 7.58 Uhr.